Radio SRF.
19 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Good Business mit der Bad Bank. Die UBS-Rettungsaktion von Nationalbank und Bund nimmt ein positives Ende. Dazu unser Schwerpunkt. Das Ende der Wehrpflicht, eine Schweizer Volksinitiative. Wir zeigen das dafür.
Die Initiative selber im Wortlaut ist so formuliert, dass ich als Armeebefürworterin dahinter stehen kann. Es ist die Zukunft, dass man wegkommt von der Massenrekrutierung.
Und wir zeigen das dagegen.
Es ist eine Illusion, die hier unterbreitet wird, und dazu gibt es nur eine Antwort: Nein.
Und schließlich.
L'école, c'était jamais quelque chose pour moi. Mon dernière année, j'ai raté.
In der Schule eine Null, aber der Belgier Amor trifft trotzdem ins Schwarze. Eine Karriere in Brüssel zum Ende der Sendung. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Diese Müllhalde von Nationalbank und Bund war existenziell für die UBS. Damals im Herbst 2008 stand die Großbank wegen der Finanzkrise am Abgrund. Sie hatte sich auf dem US-Immobilienmarkt verspekuliert. Der Fonds der SNB für die wertlosen Papiere der Bank war die Rettung. Heute zeigt sich, an dieser riskanten Aktion haben am Schluss alle gut verdient. Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr.
5 Jahre nach der dramatischen Rettungsaktion steht die UBS wieder auf solidem Grund. Sie erwirtschaftet Gewinne und ist vergleichsweise gut kapitalisiert. So gut, dass sie nun einen Schlussstrich ziehen will. Die UBS will der Nationalbank bis Ende Jahr die noch vorhandenen Papiere wieder abkaufen, den Rettungsfonds auflösen. Nicht aus Prestigegründen, wie Konzernchef Sergio Ermotti beteuert.
Nichts zu tun mit Prestige, als zu tun mit einer finanziellen und ökonomischen Frage. Und das, ich glaube, ist in der Interesse unserer Aktionäre.
Im Interesse der Aktionäre, denn die einstigen Ramschpapiere sind heute wieder etwas wert. Zudem ermöglicht der Rückkauf der UBS sogar, ihr Eigenkapital zu erhöhen. Das war vor 5 Jahren nicht absehbar. Im Gegenteil, Nationalbank und Bund gingen enorme Risiken ein. Die UBS lagerte Ramschpapiere für rund 40 Milliarden Dollar in den Rettungsfonds aus. Im Gegenzug erhielt sie ein dringend benötigtes Darlehen. Dieses Darlehen wurde inzwischen weitgehend zurückbezahlt. Die Nationalbank erhielt Zinsen für das Darlehen. Darüber hinaus verdiente sie an der Verwaltung und Verwertung des Rettungsfonds. Alles in allem flossen der Nationalbank bis heute gegen 5 Milliarden Franken zu. Gut verdient hat auch der Staat. Der Bund schoss vor 5 Jahren 6 Milliarden Franken in die UBS ein, um deren Eigenkapital zu stärken, und erhielt dafür eine Beteiligung an der UBS. Der Verkauf dieser Beteiligung brachte nicht nur das eingeschossene Geld zurück, sondern zusätzlich einen Gewinn von mehr als 1 Milliarde Franken. Fazit: Die Rettungsaktion, um die UBS und letztlich den ganzen Schweizer Finanzmarkt zu stabilisieren, hat sich für alle Beteiligten als gewinnbringend erwiesen.
Tobias Straumann hätte damals nicht auf diesen Ausgang gewettet. Das Gespräch mit dem Wirtschaftshistoriker nach den Nachrichten. Uli Zindl hat sie.
Vor der Frontalkollision zweier Züge im Kanton Waadt hat ein Lokführer möglicherweise ein Rotlicht missachtet. Das vermutet die Staatsanwaltschaft. An der Unfallstelle ist ein älteres Sicherheitssystem installiert. Moderne Systeme stoppen einen Zug automatisch, bevor er ein Rotlicht überfährt. Bei dem Unfall wurde der andere Lokführer getötet, 25 Personen erlitten Verletzungen. Laut Kantonspolizei kann man nicht ausschließen, dass sich noch ein Opfer im Zugswrack befinde. Die Schweizerische Nationalbank hat im ersten Halbjahr einen Verlust von mehr als 7 Milliarden Franken gemacht. Grund dafür ist, dass das Gold der Nationalbank 13 Milliarden Franken an Wert verloren hat. Dagegen ist der Wert der Fremdwährungen um knapp 6 Milliarden Franken gestiegen. Die Schweiz hat im Fall einer kosovarischen Familie vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg Recht bekommen. Die Kinder der Familie haben zu Recht keine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz erhalten. Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof begründet seinen Entscheid unter anderem damit, dass die Familie die Kinder illegal in die Schweiz geholt habe und dass es für die 3 Kinder zumutbar sei, nach Kosovo zurückzukehren. Der Dienst in der Schweizer Armee soll künftig freiwillig sein, die Wehrpflicht soll aufgehoben werden. Das ist das Ziel, welches linke und grüne Kreise an der Volksabstimmung vom 22. September erreichen wollen. Sie haben ihre Kampagne lanciert. Die Volksinitiative wolle die Armee nicht abschaffen, aber kleiner machen. Andere Staaten hätten ihre Massenheere längst abgebaut. Die Schweizer Armee könne heute gar nicht mehr alle Männer brauchen, die sie einziehe. In Washington ist die erste Runde der Friedensgespräche Israels mit den Palästinensern zu Ende gegangen. Der Vermittler, US-Außenminister Kerry, zog eine positive Bilanz. Die beiden Seiten würden sich in 2 Wochen wieder treffen. Israel werde in den nächsten Tagen zudem eine Reihe von konkreten Schritten unternehmen, um die Lage in den Palästinensergebieten zu verbessern. Am Morgen hatte auch Präsident Obama die beiden Chefunterhändler Tzipi Livni und Saeb Erekat im Weißen Haus empfangen. Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton hat den abgesetzten ägyptischen Präsidenten Morsi getroffen. Ashton ist die erste hochrangige Vertreterin aus dem Ausland, die mit Morsi sprechen konnte, seit er von der Armee an einem unbekannten Ort festgehalten wird. Nach dem Treffen erklärte Ashton, Morsi gehe es gut. Frankreichs Außenminister Fabius fordert, dass Morsi freigelassen wird. Die Situation in Ägypten bezeichnete Fabius als sehr kritisch. In Pakistan ist der Geschäftsmann Mamnoon Hussain zum neuen Präsidenten gewählt worden. Hussain, ein Politiker der regierenden Muslimliga, gilt als enger Vertrauter von Premierminister Nawaz Sharif. Er folgt auf Ali Zardari, dessen Amtszeit im September zu Ende geht. Erstmals wurde der pakistanische Präsident nicht direkt vom Volk, sondern von Volksvertretern gewählt. Das höchste italienische Berufungsgericht hat mit der Anhörung des früheren Regierungschefs Silvio Berlusconi begonnen. Ihm droht die erste rechtskräftige Verurteilung wegen Steuerbetrugs im sogenannten Mediaset-Verfahren. Der Entscheid der Richter könnte sich auf Mittwoch oder Donnerstag verzögern, teilte einer von Berlusconis Verteidigern mit. Die Staatsanwaltschaft München hat gegen Uli Hoeneß Anklage wegen Steuerhinterziehung erhoben. Die Anklage sei dem Bayern-München-Präsidenten bereits zugestellt worden, teilte das Landgericht München mit. Das Gericht werde nun darüber entscheiden, ob ein Verfahren eröffnet werde. Hoeneß soll über Jahre hinweg Börsengewinne auf einem Schweizer Bankkonto vor den deutschen Steuerbehörden verheimlicht haben. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.810 Punkten, minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.538 Punkten, plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 23,34 gehandelt, der Dollar zu 93,04 Rappen. Das Wetter, morgen meist sonnig, bei 28 Grad im Norden und 31 Grad im Süden.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 2 Kultur, SRF 4 News und der SRF Musikwelle. Das Zugunglück in der Waadt. Der Lokführer hat wohl ein Signal übersehen. Die Abstimmung zur Wehrpflicht, was dafür spricht und was dagegen. Dann erfolgreiche Strategie, wieso 13.600 Steuerflüchtlinge die österreichische Finanzministerin stolz machen. Abzug aus Afghanistan.
We have to deliver the key from the town hall to whom it belongs.
Den Rathausschlüssel den Besitzern zurückgeben. Aber das Rathaus ist übel zugerichtet, weiß der Sondergesandte der EU. Schließlich eine belgische Karriere in Kurzform. Schule verpfuscht, Velo kaputt. Velo geflickt, Traumjob kreiert. Zuerst aber zur Bankenrettung. Kommanditgesellschaft für kollektive Anlagen, was so technisch und harmlos tönt, ist die größte Staatsintervention des Bundes. Die Nationalbank hat im Oktober 2008 für 40 Milliarden Dollar faule Papiere der UBS gekauft und damit die Großbank gerettet. Die Papiere allerdings waren damals wertlos, weil wegen der US-Immobilienkrise schlicht kein Markt mehr dafür bestand. Das Rettungspaket von Bund und Nationalbank war ein Experiment mit offenem Ausgang. Barbara Wittmer schaut zurück.
Es galt zu handeln. Die UBS schrieb Quartal für Quartal enorme Verluste. Die Investoren verloren das Vertrauen. Kundinnen und Kunden zogen Gelder ab. Pascal Couchepin, damals Bundespräsident, begründete die staatliche UBS-Rettung kurz und zäck.
Die Appréciation politique est très simple. L'État est au service de la société. Il y a des moments exceptionnels où l'État doit intervenir.
Die Sache sei simpel, der Staat stehe im Dienste der Allgemeinheit und manchmal müsse er handeln. Und so erhielt die UBS erstens eine Kapitalspritze vom Bund und zweitens öffnete die Nationalbank einen Stabilisierungsfonds. Dieser sollte für maximal 54 Milliarden Dollar damals unverkäufliche US-Hypothekenpapiere übernehmen und so die Bank entlasten. Unter der Führung der Nationalbank würde der Rettungsfonds die Ramsch-Papiere verwalten, verkaufen, abschreiben. Mit öffentlichen Geldern kaufte die Schweiz der UBS Zeit. Jean-Pierre Roth, damals Nationalbankpräsident.
Wir haben Zeit, die UBS hat keine Zeit.
Deshalb präsentierten Nationalbank, Bundesrat und Bankenaufsicht einen Rettungsplan. Bürgerliche Parteien lobten ihn mehrheitlich als gut durchdacht und notwendig. Es gab aber auch Kritik. Die SP beispielsweise forderte mehr Auflagen und Kontrollen für die UBS. Andere warnten vor Milliardenverlusten zulasten der Steuerzahler. Peter Siegenthaler, damals oberster Finanzverwalter des Bundes, versuchte zu beruhigen.
Ich kann Ihnen versichern, wir werden darauf schauen, dass das keinen Anstieg der Verschuldung geht. Und wir haben eigentlich eine große Zuversicht, dass wir das Geschäft durch sich selber wieder refinanzieren können.
Damals war noch keineswegs sicher, dass die Sache zu einem guten Ende kommen würde. Dank Glück, beherzten, milliardenteuren Rettungsaktionen rund um den Globus gelang es schließlich, die Wirtschaft zu stabilisieren. Die erkaufte Zeit wirkte. Der Stabilisierungsfonds konnte die Ramsch-Papiere nach und nach verkaufen, die Altlasten lösten sich allmählich auf. Heute wissen wir, das Experiment war riskant, aber es ist gelungen. Die UBS ist stabilisiert.
Nach 5 Jahren schon, nur strahlende Gesichter. Die UBS freut sich, dass sie die restlichen Papiere zurückkaufen kann. Nationalbank und Bund freuen sich über 5 Milliarden Franken Gewinn. Eine Win-Win-Situation, mit der ich Tobias Straumann konfrontierte. Der Wirtschaftshistoriker von der Universität Zürich ist auf Finanzmärkte spezialisiert. Die Rettungsaktion war also am Schluss für alle ein Gewinn.
Ja, das hat sich sehr gelohnt. Ich muss allerdings zugeben, dass ich damals skeptischer war, weil ich nicht abschätzen konnte, wie viel von diesen Papieren, die die Nationalbank übernommen hatte, wie viel die wirklich noch wert sind und wie viel man davon verkaufen konnte innerhalb einer nützlichen Frist.
Ja, Sie haben nämlich gesagt, dass Sie nicht wirklich sich vorstellen könnten, dass das gut funktioniert. Woran haben Sie denn gezweifelt?
Eben, ich wusste nicht, es war eine Blackbox, man wusste nicht, was da drin ist. Und man wusste auch nicht, wie lange der Markt illiquid sein würde, also wie lange es gehen würde, bis man wieder diese Papiere wirklich verkaufen konnte oder ob man sie überhaupt noch verkaufen konnte. Es waren ja zum Teil Häuser, die natürlich nach 10 Jahren nichts mehr wert sind. Und ich bin jetzt natürlich erstaunt, aber sehr erfreut, dass es so schnell gegangen ist.
War denn das Glück?
Einfach von außen gesehen sah es riskant aus. Was sicher der bessere Teil war die Beteiligung. Das fand ich von Anfang an absolut richtig. Das weiß man auch aus anderen Beispielen. Man sollte immer, wenn man vom Staat wegen Banken stützt, unbedingt eine Beteiligung aufbauen. Ich hätte zum Beispiel die Beteiligung etwas größer gemacht, aber es ist jetzt so gut gegangen, dass Kritik im Nachhinein natürlich keinen Sinn macht.
Schauen wir uns diesen Markt an mit diesen Papieren. Das war ein völlig kaputter Markt, der nicht mehr funktioniert hat mit Immobilien-Ramsch-Papieren. Wie ist es möglich, dass der sich in so kurzer Zeit erholt hat?
Das hat sicher mit der Wirtschaftspolitik der Vereinigten Staaten zu tun. Und zwar sind es 2 Maßnahmen. Zum einen hat man, ähnlich wie in der Schweiz, das Bankensystem relativ schnell und resolut saniert, indem man die Banken gezwungen hat, staatliche Beteiligungen zu übernehmen. Und das hat sofort wieder Vertrauen in den Markt gegeben. Und das Zweite ist natürlich die sehr expansive Geldpolitik, die das FED betreiben konnte. Und das hat natürlich auf jeden Fall dazu geführt, dass der Markt wieder Boden fand. Also ich meine jetzt den Immobilienmarkt, dass nicht einfach diese schlimme Spirale in Gang kam, die wir jetzt zum Beispiel in Spanien sehen, wo kein Ende absehbar ist.
Die Schweiz steht mit ihrer Variante der Bankenrettung alleine da. Andere Staaten haben sich direkt beteiligt, haben dann auch die Kontrolle über die Bank. Sehen Sie irgendwo im Ausland ein Beispiel, wo das ähnlich gut klappt wie jetzt in der Schweiz?
Also die beiden Elemente, dass man eine Art Bad Bank macht und also dass man die schlechten Papiere auslagert und dass man sich beteiligt vom Staat her, das ist Standard. Das kennen wir seit den 30er Jahren. Was speziell ist bei der Schweiz, ist die Verbindung, dass man das wirklich mit einer schwachen Beteiligung und einem sehr starken, großen Teil der Übernahme der Papiere. Das ist speziell, sonst ist es sehr klassisch, wie man es gemacht hat. Was in der Eurozone eben verpasst wurde, und das ist ein Riesenproblem bis heute, ist, dass diese Staaten, zum Beispiel Deutschland, nie richtig die Banken zur Beteiligung gezwungen haben. Also man hat dort eigentlich nur das Bad Bank-Teil übernommen und die Beteiligung hat man viel zu wenig resolut vorangetrieben. Und das ist immer sehr, sehr kostspielig. Wenn der Staat Banken rettet, muss er immer sehr resolut vorgehen und ja, nicht vorsichtig dabei sich im Hintergrund halten, sondern sofort beteiligen und damit Vertrauen schaffen.
Würden Sie denn sagen, die Schweiz kann jetzt mit ihrer Strategie anderen zum Vorbild werden?
Ja, ich würde eher sagen, man hat sehr gut vom Ausland gelernt. Das große Vorbild sind ja die schwedischen Bankenrettungen in den frühen 90er Jahren. Das ist eigentlich das leuchtende Beispiel. Dort hat man auch gesehen, dass man mit einer schnellen, entschiedenen Staatsbeteiligung eine Bankenkrise am schnellsten in den Griff bekommen kann. Und ich war eben deswegen etwas skeptisch, weil ich beim Schweizer Beispiel eine etwas gar zurückhaltende Art und Weise sah, wie man die UBS gestützt hat. Also kleine Beteiligung und sehr viel Risiken übernommen aus der Bilanz. Aber wie gesagt, offenbar ist das genauso richtig gewesen. Aber klassisch ist das schwedische Beispiel. Voll beteiligen und dann warten, bis sich das Vertrauen wiederhergestellt hat, bis sich die Märkte wieder beruhigt haben und dann kann man sie wieder gut verkaufen.
Die Allgemeinheit hier in der Schweiz, die hat quasi der Bank das Risiko abgenommen. Sie haben es gesagt, jetzt sind es 5 Milliarden Gewinn. Es hätte auch anders ausgehen können. Sie waren selbst auch skeptisch. War dieses Risiko denn vertretbar?
Eben von außen gesehen hat es vielleicht riskanter ausgesehen als von innen. Man konnte ja von außen nicht abschätzen, wie viel von diesen Dutzenden von Milliarden wirklich problematisch waren und wie viele einfach wirklich sehr gute Papiere waren, aber einfach im Moment nicht verkauft werden konnten. Das konnte ich jetzt zum Beispiel von außen nicht beurteilen.
Das war Tobias Straumann, der Wirtschaftshistoriker der Universität Zürich, ist auf Finanzmärkte spezialisiert. In Granges-près-Mernon, südlich vom Neuenburger See, gehen nach dem Zugunglück von gestern die Bergungsarbeiten weiter. Auch die Suche nach der Unfallursache ist nicht abgeschlossen. Aus Lausanne, Sascha Buchbinder.
Die Bilanz am Tag nach dem Unglück. Ein 24-jähriger Lokführer tot. 25 Personen verletzt und noch immer ist nicht ganz ausgeschlossen, dass die Rettungskräfte aus den vorderen, total zerstörten Zugsteilen ein weiteres Opfer bergen müssen. Bei der Suche nach der Unglücksursache gehen die Behörden inzwischen davon aus, dass der abfahrende Zug ein Signal missachtet hat.
La thèse privilégiée par les enquêteurs est celle du non-respect de la signalisation lumineuse par le train en provenance de Payerne qui s'était arrêté en gare de Granges-près-Marnon. Il s'agit de l'hypothèse.
Derzeit sei dies der wahrscheinlichste Erklärungsansatz, sagt Jean-Christophe Sauterel, Sprecher der Kantonspolizei Waadt. SBB-Konzernchef Andreas Mayer sprach den Angehörigen des getöteten Lokführers sein Beileid aus. Zur möglichen Unfallursache bestätigte Mayer, dass die Strecke noch nicht mit einem Zugsicherungssystem der neuesten Generation ausgestattet sei.
Das Stellwerk wurde gemacht 1958. Ich nehme an, die Zugsicherung ist aus demselben Jahr. Ich kann es nicht beschwören.
Ein moderneres System, das ein Überfahren eines gesperrten Signals verhindern könnte, wäre eigentlich vorhanden. Bis das gesamte Netz damit ausgerüstet sei, brauche die SBB allerdings noch Zeit, so Mayer.
Das braucht zur Einführung unter optimistischen Bedingungen 10 Jahre und kostet über 2 Milliarden für die Fläche der Schweiz.
Mindestens 10 Jahre. Angesichts der Tatsache, dass eine modernere Zugsicherung allein dieses Jahr mehrere gravierende Unfälle verhindert hätte, fordert nun auch die Eisenbahnergewerkschaft SEV mehr Tempo bei der Zugsicherung für mehr Sicherheit.
Westschweiz-Korrespondent Sascha Buchbinder. Die Schweizerische Bundesverfassung könnte um einen Satz verändert werden und der geht so. Niemand kann verpflichtet werden, Militärdienst zu leisten. Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, XOA, möchte das durchbringen mit ihrer Volksinitiative zur Aufhebung der Wehrpflicht. Am 22. September fällt die Entscheidung darüber. Heute haben die Befürworter ihren Abstimmungskampf lanciert. Dominik Meyer mit Pro und Contra.
Ein hochdekorierter Offizier spielt mit einem Kampfjet aus Plastik. Dazu der Text: Nicht alle haben Zeit, Krieg zu spielen. So wirbt die XOA für die Abschaffung der Wehrpflicht.
Wir wollen damit sagen, dass es im Militär sehr viele sinnlose Aufgaben gibt. Und mit dieser Initiative geht es darum, den jungen Männern die Wahl zu überlassen, ob sie in die Armee gehen wollen oder nicht.
Sagt XOA-Sekretärin Seraina Patzen. Die Initianten wollen eine Milizarmee wie heute, nur einfach mit freiwilligen Soldaten. SP und Grüne unterstützen die Initiative. Die Schweiz müsse ihr Massenheer zurückfahren, sagt SP-Nationalrätin Evi Alemann und skizziert ihr Modell für eine Freiwilligenarmee.
Sicher ganz viel kleiner als heute, weg von der klassischen Landesverteidigung hin zu einem stärkeren internationalen Krisenmanagement, effizient und finanzierbar.
Doch alle bürgerlichen Parteien lehnen die Initiative ab. Ebenso eine breite Allianz von Offiziersvereinen, Schützenverbänden, gar Feuerwehrvereinen und natürlich der Verteidigungsminister Ueli Maurer.
Wir wissen nicht, ob sich Freiwillige melden, welche Freiwilligen sich melden, ob sich genügend melden, ob sie dann auch kommen, wenn es allenfalls brenzlig wird. Es ist eine Illusion, die hier unterbreitet wird und dazu gibt es nur eine Antwort: Nein.
Das Beispiel Deutschland zeige, es sei sehr schwierig, Freiwillige zu finden, sagt Maurer. Zudem könnten sich die Falschen angesprochen fühlen, Abenteurer und Radikale. Auch wenn heute weniger als die Hälfte der jungen Schweizer den Dienst wirklich zu Ende leiste, Wehrpflicht sei Dienst am Gemeinwohl und darauf basiere die Schweiz.
Wenn wir das aufgeben, dann geben wir eigentlich das Verständnis unseres Staates auf. Er basiert seit Jahrhunderten auf diesen Säulen.
Nationalrätin Alemann kontert.
Eine freiwillige Miliz kommt dem Gedanken unseres Milizsystems in der Politik, in der Feuerwehr zum Beispiel, viel näher.
Billiger und volkswirtschaftlich nützlicher sei eine freiwillige Miliz auch noch, sagt Alemann. Doch dieses Argument prallt ab an den Gegnern, denn sie wollen gar nicht sparen bei der Armee. Im Gegenteil, Parlament und Bundesrat streiten darüber, wie viel zusätzliches Geld in die Armee fließen soll, künftig.
Die Armee muss ja nicht kleiner oder günstiger sein, sondern sie hat den Auftrag, die Sicherheit der Schweiz zu gewährleisten. Und mit der Sicherheit hängt unser Wohlstand zusammen,
sagt Verteidigungsminister Maurer. Den Initianten gehe es ohnehin um etwas ganz anderes.
Das Ziel der XOA ist es, seit Jahrzehnten die Armee abzuschaffen. Die XOA will keine kleinere Armee, sie will letztlich gar keine. Und sie weiß, dass diese Freiwilligkeit nicht funktionieren wird.
Tatsächlich argumentieren die Initianten pazifistisch. Sie prangen Militarismus an und lehnen Gewalt zur Lösung von Konflikten grundsätzlich ab. XOA-Sekretärin Seraina Patzen weiss, der Vorwurf, es gehe eigentlich um die Abschaffung der Armee, den wird die XOA nicht los.
Natürlich ist es immer noch so, dass wir keine Armee wollen, aber mit dieser Initiative geht es um etwas anderes, eben darum, diesen Zwang aufzuheben.
Rückendeckung erhält die friedensbewegte XOA-Aktivistin von der pragmatischen SP-Nationalrätin Evi Alemann.
Die Initiative ist so formuliert, dass ich als Armeebefürworterin dahinter stehen kann. Es ist die Zukunft, dass man wegkommt von der Massenrekrutierung.
Eine Armeedebatte steht an. 8 Wochen sind es noch bis zur Abstimmung.
Mit dem Beitrag von Dominik Meyer ist es 19.23 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit dem Klartext zum Zustand von Afghanistan, dem fliegenden Velomech aus Brüssel. Und im Moment wird in Washington das Urteil gegen den US-Soldaten Bradley Manning verlesen. Der hatte geheime Dokumente an WikiLeaks geliefert. Schon zum Schluss der Sendung schalten wir kurz zu unserem Korrespondenten und schauen, was er bis dann weiß. Zuerst jetzt aber Lukratives aus Österreich. Für den Schweizer Bankenplatz war es ein Politikwechsel und eine Imagepolitur. Für unser Nachbarland Österreich eine Hoffnung auf Steuereinnahmen. Anfang Jahr trat das Steuerabkommen Schweiz-Österreich in Kraft und mindestens aus Sicht Österreichs ist das Abkommen ein großer Erfolg. Er sprudelt mehr Geld in Österreichs Kassen. Und es zeigen sich mehr Steuerhinterzieher an als erwartet. Auslandredaktor Joe Schelbert.
Österreicher, die in der Schweiz undeklariertes Vermögen haben, mussten sich bis Ende Mai dieses Jahres entscheiden. Sie konnten anonym bleiben und an Wien eine Abgeltungssteuer zahlen oder sie konnten sich anzeigen und ihr Vermögen offen deklarieren. 13.600 haben sich aus ihrer Anonymität begeben und ein Gesamtvermögen von 4,4 Milliarden Euro deklariert. Wie viel Geld diese Selbstanzeigen in Österreichs Kassen spült, ist noch nicht klar. Je nach Höhe des einzelnen Vermögens und Dauer der Steuerhinterziehung wird ein Satz von 15 bis 38% fällig. Die anderen, die anonym bleiben wollen, wie viele es sind, wird Österreich übrigens nicht mitgeteilt, haben die sogenannte Abgeltungssteuer jetzt bezahlt. Dieser Tage überwiesen die Schweizer Banken 417 Millionen Euro Abgeltungssteuern an den österreichischen Fiskus. Insgesamt wird Österreich damit um einiges mehr als jene eine erhoffte Milliarde Euro einnehmen. Finanzministerin Maria Fechter verhehlt denn auch im ORF-Interview ihre Freude nicht.
Wenn man jetzt sieht, wie viel mehr das ist, dann ist es schon ein großer Erfolg gegen die Steuerflucht und die Steuersünder. Und ich bin eigentlich sehr stolz, dass das so ein positives Ergebnis gebracht hat.
Und künftig fließen jährlich auch Zinsertragssteuern nach Österreich. Angesichts der jetzt geschätzten Vermögen von über 20 Milliarden Euro, die Österreicher auf Schweizer Banken halten, werden es wohl mehr sein als die einst berechneten 15 Millionen Euro. Dennoch, für Österreichs Opposition ist das Abkommen noch immer ein falsches Signal, ein Ablasshandel für Kriminelle, wie es heißt, der die Steuerehrlichkeit letztlich untergrabe. Doch Finanzministerin Maria Fechter wehrt sich vehement gegen diese Sichtweise.
Alleine an den 13.600 reuigen Steuersündern erkennt man ja, dass es der goldrichtige Weg war, dass wir zu unserem Geld kommen. Es hätte diese Selbstanzeigen ohne dieses Abkommen wahrscheinlich nicht gegeben.
Ein kleines Problem hat sich Österreich mit dem Abkommen mit der Schweiz dennoch geschaffen. Für die Flut von Selbstanzeigen fehlen schlicht die Finanzbeamten. So hat das Steueramt bei der Finanzministerin schon angeklopft und mehr Personal verlangt.
Nächstes Jahr wird die NATO ihre Truppen aus Afghanistan abziehen.
Afghans can take responsibility for their own country and so our troops can come home.
Die Afghanen seien in der Lage, selbst für ihre Sicherheit zu sorgen, sagt US-Präsident Obama. Andere westliche Politiker stimmen ein und loben sich, sie hätten die Voraussetzungen für eine gute Zukunft Afghanistans geschaffen. Der Sondergesandte der EU hingegen, der litauische Ex-Außenminister Usačkas, sieht das anders. Er lebt seit 3,5 Jahren in Kabul und zeichnet ein düsteres und ehrliches Bild der Lage in Afghanistan. Fredrik Steiger hat ihn getroffen.
Während fast alle offiziellen Stimmen beschönigen und Gefahren kleinreden, erlaubt sich Vygaudas Usačkas offene Worte. Wohl auch, weil er seinen Posten als EU-Sondergesandter in Kabul in wenigen Wochen räumt. Zwar betont auch er,
you look to the education, you look to the healthcare, you look to the penetration of the mobile phones in the IT market.
Punkto Infrastruktur, Bewässerungsanlagen, Gesundheitswesen, Mobiltelefonie, Straßen habe Afghanistan in den 12 Jahren westlicher Präsenz einen gewaltigen Sprung nach vorn gemacht. Klar sei auch, die große Mehrheit der Afghanen und erst recht der Afghaninnen wollten nicht zurück ins Jahr 2000, nicht wieder unter das Joch der Taliban. Bloß Afghanistan sei noch längst nicht imstande, auf eigenen Füßen zu stehen.
No, they cannot stand. They're starting to stand up.
Sämtliche Errungenschaften, auch bei der Infrastruktur oder der Bildung, seien fragil und anfällig für Rückschläge. Gefährdet seien ebenfalls die unbestreitbaren Fortschritte bei den Rechten und der Rolle der afghanischen Frauen.
It is a worry which many Afghan women share. It is a concern we've been.
Ob auch in Zukunft die meisten Mädchen die Schule besuchen können, ob es auch künftig eine politische Rolle für die Frauen gibt, ist keineswegs gesichert. Das Grundproblem im Land:
Those changes and achievements are fragile and irreversible because the war may end by the end of 2014 for the international community.
Die Ursachen der Konflikte, also ethnische Spannungen, Islamismus und Armut, bestünden fort. Die afghanischen Sicherheitskräfte seien keineswegs schon imstande, auf sich allein gestellt, das immense Gewaltpotenzial einzudämmen.
They are still far away in providing the necessary logistics, necessary skills to use sophisticated.
In der Logistik, vor allem aber in Sachen Strategie und Zusammenhalt, sei man noch weit entfernt vom Ziel. Auch die von westlichen Spitzenpolitikern und NATO-Generälen viel gelobte demokratische Entwicklung stocke. Usačkas glaubt deshalb nicht an eine saubere, korrekte Präsidentschaftswahl. Nicht 2014 wie geplant, noch überhaupt in absehbarer Zukunft.
It won't be ideal elections anytime soon because I mean one of the loopholes, as I said, we don't have a reliable voter register.
Das Wahlrecht habe schwere Mängel, ebenso die Wahlaufsicht, und es gebe noch immer keine brauchbare Wählerregistrierung. Damit stehen Tür und Tor offen für Manipulationen. Faire Wahlen wären aber auch wichtig, damit Afghanistan weiterhin in großem Umfang ausländische Hilfe bekommt.
Die Wahl ist auch sehr wichtig für unsere Wähler und unsere Taxpayer, weil Sie, Journalisten, was werden Sie reporten nächstes Jahr?
Zwar gibt es finanzielle Zusagen, sogar in Milliardenhöhe, aber mit dem Abzug der NATO-Soldaten wird das internationale Medieninteresse an Afghanistan erlahmen. Der EU-Sondergesandte stellt das bereits jetzt fest. Damit rutscht Afghanistan auch für Hilfswerke und Entwicklungsorganisationen in der Prioritätenordnung nach unten. Umso wichtiger wäre es, dass Steuerzahler die Gewissheit bekommen, dass ihre Dollars, Euros und Franken in Afghanistan sinnvoll eingesetzt werden. Doch eine solche Garantie gab es schon in den vergangenen Jahren nicht, als pro Kopf der Bevölkerung mehr westliche Unterstützung nach Afghanistan floss als in jedes andere Land der Welt. Und es wird diese Garantie künftig erst recht nicht geben. Zumal der noch bis 2014 amtierende Präsident Hamid Karzai nichts tut, um endlich ernsthaft die grassierende Korruption zu bekämpfen. Nun erhöhe man, so wie Gaudas Usashkas, den Druck auf ihn.
The Afghan government and President Karzai personally is getting the message that things are changing, that business as usual.
Als Warnung sperrte die EU soeben 20 Millionen Euro, weil die Regierung in Kabul zu wenig unternehme, um das Justizwesen zu stärken. Für völlig überzogen hält er die Erwartungen an die geplanten Verhandlungen in Katar mit den Taliban. Wenn sie denn überhaupt stattfinden, sei frühestens 2015 überhaupt mit Fortschritten zu rechnen.
Realistically, I'm doubtful whether we can expect and we have to be cautious about it, but I mean, realistically, I do not envisage.
Solange die NATO in Afghanistan sei, solange Präsident Karzai regiere, der für die Taliban bloß eine US-Marionette ist, böten die Islamisten niemals Hand zu Kompromissen. Und dennoch, trotz Instabilität, trotz unerreichter Ziele, begrüßt Usashkas den westlichen Truppenabzug. Man müsse jetzt den Hausherren die Schlüssel zum Rathaus zurückgeben.
Now I am the biggest proponent of that, because at the end of the day we have to deliver the key from the town hall to whom it belongs, and that is to the Afghans.
Auch ein noch längerer militärischer Großeinsatz würde kein sicheres, stabiles und prosperierendes Afghanistan schaffen. Also solle der Westen gehen, aber, so hofft er, das Land trotzdem nicht im Stich lassen.
Ein Velo ist eine feine Sache, denn man ist fix und flink unterwegs in der Stadt. Es sei denn, das Velo hat einen Platten oder Bremsen, die nicht funktionieren, und man kriegt es weder selber hin, noch schafft man es in nützlicher Frist in die Werkstatt. Das Velo bleibt dann tagelang im Keller und ist nicht mehr ganz so eine feine Sache. In Brüssel gibt es genau dafür den Velofixer. Er hat es Urs Bruder ganz schön angetan.
Goedendag, bonjour, mit Amor van Velofixer. Bonjour.
Ich treffe Amor Mistia in seinem Laden mitten in Brüssel. Es ist ein kleiner Laden. Zwei Dutzend neue Velos warten hier auf einen Käufer. Ein weißer runder Tisch dient als Büro, ein großes 70er-Jahre-Sofa markiert Coolness und hinter dem Büro steht das Herz des Geschäfts, Mistians rollende Werkstatt.
Ça c'est mon atelier roulant, en fait. C'est un vélo cargo, tout équipé.
Ein Transportvelo, das er mit allem Nötigen ausgestattet hat. Werkzeuge, Veloblock, Klappstuhl, Computer, Bankkartenterminal und viele Ersatzteile, also Schrauben, Ketten, Lampen, Zahnräder, Bremsklötze, Schläuche, Pneus. Er hat das Gewicht so tief gehalten wie möglich. Statt 20 Schraubenzieher hat er zum Beispiel einen mit 20 auswechselbaren Köpfen dabei. Dennoch wiegt die Werkstatt gut 90 Kilo. Das geht, sagt er, nur bergauf spürt man's. Und leider ist Brüssel nicht flach. Amor Mistia ist 22 Jahre alt und von feiner Statur. Er hat große grüne Augen, die Igelfrisur verleiht ihm einen Schuss Frechheit. Die Idee mit der rollenden Werkstatt entstand, wie viele gute Ideen, aus der Not.
À l'école, mon dernière année, j'ai raté. L'école, c'était jamais quelque chose pour moi.
Ich habe in der Schule versagt. Die Schule war nichts für mich. Statt Matur machte Armand Mistia eine Lehre bei einem Velomechaniker. Eines Tages wollte eine Bekannte bei ihm ihren Platten flicken lassen. Sie hätte bei der Warteliste des Geschäfts 3 Monate auf ihr Velo warten müssen.
J'ai pris mon cartable avec mes outils. J'ai venu en vélo et j'ai fait la réparation sur place. C'est comme ça que l'idée est venue.
Also packte er Werkzeug in einen Rucksack und fuhr nach Feierabend zu der Bekannten. Auf dieser Fahrt kam ihm seine Geschäftsidee, rollender Velomechaniker. Er entdeckte dann, dass es mit seiner guten Idee war, wie mit vielen guten Ideen. Andere hatten sie auch schon. Einer fuhr in London mit einem viel zu schweren Velo herum, andere anderswo im Lieferwagen. Aber niemand hatte eine Lösung zu bieten für das hügelige, staugeplagte Brüssel. Und Armand Mistian wollte eine Ökolösung. Er tüftelte lange herum an seinem Werkstattvelo und er lernte durch Fehler. Anfangs verlor er viel Werkzeug auf dem Brüsseler Kopfsteinpflaster. Was ihn über Wasser hielt, war die gute Auftragslage von Beginn an. Um Werbung brauchte er sich nie zu kümmern, denn wenn er seine Werkstatt vor einem Haus aufschlägt, ist das automatische Werbung. Die Leute reden miteinander. Wenn ich bei einem Kunden bin, meldet sich oft 3 Tage später ein neuer Kunde aus derselben Straße. Dennoch war das erste Jahr hart. Ich habe oft 12 Stunden gearbeitet, sagt Armand Mistien. Geschlafen und gegessen hat er in jener Zeit bei seinen Eltern. Und was er einnahm, investierte er in sein Geschäft, sodass er nach einem Jahr bereits auch einen Laden eröffnen konnte. Und inzwischen hat er sogar einen Angestellten und denkt nach nur 2 Jahren als Geschäftsmann übers Expandieren nach.
Peut-être un jour un système de franchise qu'il y a dans toutes les villes un vélo fixeur, ça c'est mon rêve.
Eine Art Franchising und in jeder Stadt ein Velofixer. Das ist mein Traum, sagt Armand Mistien, der Velofixer von Brüssel. Doch die Idee scheint ihm wichtiger als sein Gewinn, denn bereits sind in 4 belgischen Städten fliegende Velomechaniker unterwegs. Alle sind sie bei ihm vorbeigekommen und er hat ihnen allen großzügig gezeigt, wie er es macht.
Der fliegende Belgier im Beitrag von Urs Bruderer. Und jetzt geht's quasi fliegend nach Washington. US-Soldat Bradley Manning sorgte weltweit für viel Aufsehen, als er hunderttausende geheime Depeschen an WikiLeaks weiterleitete. Seit 3 Jahren sitzt Manning schon in Untersuchungshaft. Vor wenigen Minuten nun hat das US-Militärgericht in der Nähe von Washington seinen Schuldspruch gefällt. Bert Soltermann ist in Washington selbst und jetzt nach Bern hier zugeschaltet. Bert Soltermann, wie sieht denn dieses Urteil aus?
Die Militärrichterin, die spricht den 25-jährigen Bradley Manning nicht schuldig im Hauptanklagepunkt. Das war die Feindbegünstigung. Das hätte eine lebenslange Gefängnisstrafe zur Folge gehabt, ohne Möglichkeit einer Begnadigung. Die Todesstrafe, die ebenfalls möglich gewesen wäre bei diesem Anklagepunkt, hat die Anklage bereits zu einem früheren Zeitpunkt selber vom Tisch genommen. Aber den meisten restlichen 20 Anklagepunkten, nämlich in 19, gibt die Richterin den Klägern recht. Wird Bradley Manning schuldig gesprochen, unter anderem auch der Spionage. Warum? Das begründet die Richterin derzeit in Fort Meade. Diese Begründung ist sicher spannend dann zu lesen. Noch ein Wort zum Strafmaß. Soweit ich informiert bin, wird das erst in einem zweiten Schritt bekannt gegeben in den kommenden Tagen. Theoretisch sind 144 Jahre Gefängnis möglich. In den USA wird das manchmal so addiert, aber vielleicht sind es dann am Schluss auch einige Jahre weniger.
Sie sagen es, Sie haben noch einiges zu lesen. Ihnen fehlen natürlich noch viele Informationen. Dennoch so Ihr erster Eindruck, was fällt auf an diesem Urteil?
Es ist mir ist aufgefallen, dass das Urteil eigentlich so rausgekommen ist, wie viele Experten es vermutet haben im Vorfeld. Der Tatbestand der Feindbegünstigung ist nicht einfach zu beweisen. Da sind die Hürden sehr hoch und im Fall Manning ist es der Anklage offenbar nicht gelungen, den Tatbestand hieb- und stichfest zu beweisen. Jubeln dürften Manning und seine Anhänger trotzdem nicht, denn er wird ins Gefängnis müssen, auch so. Und da bleibt noch die Frage, was dieses Urteil für einen anderen Mann bedeuten könnte, der Geheimnisse ausgeplaudert hat, Edward Snowden. Den kennt man vielleicht noch etwas besser, weil er gerade so präsent in den Medien ist. Er ist kein Soldat wie Manning und würde deshalb vor ein Zivilgericht gestellt. Ihm droht wohl auch eine Gefängnisstrafe, aber auch bei ihm dürfte es schwierig werden, eine lebenslängliche Gefängnisstrafe zu verhängen, sofern er überhaupt je vor ein US-Gericht gestellt wird. Das ist so ein wenig das erste Fazit nach diesem Urteil.
Ja, das waren Informationen und Einschätzungen direkt aus Washington von unserem Korrespondenten Bert Soltermann. Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Matthias Kündig, für die Nachrichten Jan Grüebler, am Mikrofon Simon Fatzer.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.